von 90 auf rund 1000 Euro in wenigen Monaten. Also wenn ich das jetzt so ausspreche, klingt das irgendwie nach einem unseriösen Angebot eines zwielichtigen Finanzunternehmens. Aber genau das passiert gerade bei der Whisky-Marke Springbank. Also gewaltige Preissteigerungen innerhalb von Wochen. Springbank scheint hinsichtlich Knappheit und Preisentwicklung derzeit Rekorde zu brechen. Im Interview unterhalte ich mich daher mit Whisky-Experte und Keeper of the Quaish Bernhard Schäfer darüber, wie es zu dieser Situation kommen konnte, also wie es mit Springbank weitergehen könnte und welche andere Marken ähnliche Voraussetzungen haben wie Springbank. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Der Hype um Springbank, der wird derzeit vor allem von Investoren und Spekulanten getrieben, die in deren Whiskys in erster Linie ein Asset, also eine Kapitalanlage sehen und kein Genussmittel. Dabei kann man beobachten, dass hier viele mitspielen, die das schnelle Geld wittern, die Hintergründe und Produktionsmöglichkeiten von Springbank aber gar nicht kennen. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass andere Whisky-Marken, die ebenfalls aus der Springbank-Destillerie stammen und auch limitiert sind, noch nicht derart vom Hype betroffen sind. Um dir daher einen genauen Einblick in die Destillerie, deren Möglichkeiten und die Risiken, die mit einem Investment verbunden sind, aufzuzeigen, haben wir einen umfangreichen Hintergrundartikel zu Springbank und der aktuellen Lage veröffentlicht. Du findest diesen unter eiferspirits.com/whiskyclub. Dort kannst du den Clubzugang und die Artikel 30 Tage kostenfrei testen. Den Link zum Whisky Club, den findest du auch in den Shownotes dieser Episode. Und nun viel Vergnügen mit dem Interview. Bernhard, erste Frage. Wie viel Springbank Local Barley hast du aktuell zu Hause?
Ich glaube, ich habe gar keinen daheim. Ich weiß gar nicht, wann die angefangen haben, vor 10 Jahren oder so mit dem Zeug. Vielleicht habe ich da mal einen gekauft, aber eher nicht.
Was hältst du von dem Whisky, also von Local Barley aus aromatischer Sicht? Spricht dich der an?
Naja, also ich mag generell Springbank, ich mag auch Longrow und auch Hazelburn. So ganz generell, das mit dem Local Barley ist... ja, schön für den Bauern, der das local anbaut. Schön für Springbank, dass sie da was extra haben. Aber es gibt natürlich ganz andere Einflüsse, die den Charakter des Whiskys viel mehr prägen, als ob die Gerste da aus einem Bauernhof um die Ecke kommt. Das ist halt Marketingzeug. Ja, sie bewegen sich, also du bewegst dich ja in diesem Whisky-Business in einer Art Haifischbecken. Ich meine, gut, Campbelltown hat ein wenig ein Alleinstellungsmerkmal, weil es da nicht viel gibt und alle sagen, romantisch und früher ganz viel und kleine Stadt, die hässlich ist und die machen alles noch von Hand und Springbank ist süß, weil die alles selber machen. Am Schluss kommt es ja darauf an, wie das in der Flasche schmeckt. Natürlich, ich finde es auch gut, dass Springbank alles selber macht, vor allen Dingen, dass sie auch selber dort abfüllen. Das ist ja was die Leute immer vergessen. Also, dass da das gleiche Wasser insgesamt verwendet wird und nicht irgendwie auf Islay wird destilliert und dann wird irgendwo in Zentralschottland abgefüllt oder in Glasgow oder sonst wie. Also es gibt viele Faktoren. Local Barley ist wahrscheinlich der allerkleinste. Und was auch bei Local Barley sicherlich einen viel größeren Unterschied macht, ob es Local Barley ist, ist, wie war die Ernte in dem Jahr? Wie war das Wetter? Hat es viel geregnet oder war mehr Sonne? Also das hat einen viel größeren Einfluss, als ob das Local Barley ist. Das können jetzt freilich schön draufschreiben und wenn die Leute so verrückt sind, deswegen mehr zu zahlen, als Verkäufer, juhu, schrei ich da.
Aber der Springbank Local Barley, der ist ja aktuell das beste Beispiel, wie Spekulation und Investment den Whiskymarkt völlig ins Absurde führen. Also jetzt mal komplett unabhängig von der Aromatik oder von der Aromatik, die Gerste zusteuert. Und manche Standard-Whiskys werden ja, wir haben ja eine Situation, da werden Standard-Whiskys ja nicht mehr gekauft, um getrunken zu werden, sondern nur, um auf der nächsten Auktion noch höhere Preise zu erzielen. Und bei keiner Marke, finde ich, wird das aktuell so deutlich wie bei Springbank. Wie würdest du beschreiben, was gerade mit Springbank passiert?
Also das wissen die wahrscheinlich selber nicht. Ne? Weißt du, wenn du vor 2 Jahren das vorausgesagt hättest, dass Springbank zum Beispiel in der Richtung so abgeht, dann hättest du wahrscheinlich mehr gekauft. Ich glaube, da gibt es auch ein bisschen Moden. Ich meine, Macallan ist immer teuer und die versuchen das auch ein bisschen zu forcieren, glaube ich. Oder auch dann war zeitlang Bowmore wieder stärker, beziehungsweise halt nur die Black Bowmores. Und dann, also es versucht jeder ein bisschen auch in die Richtung zu kommen, glaube ich, weil das natürlich die insgesamt die Sichtbarkeit der Marke, also in der Welt war, ich rede dann in einem weltweiten Maßstab, ja, Deutschland ist ja dann nur ein Teil, die Sichtbarkeit der Marke erhöht und das natürlich so Abstrahleffekte hat, weil machen wir uns nichts vor, also ein Whisky-Hersteller will sein Zeug verkaufen. Da hat er nämlich momentan eher das Problem, dass er nicht genug hat. Ich meine, auf der Nürnberger Whisky-Messe waren 2, 3 Hersteller, die eigentlich wichtig sind, gar nicht da. Warum waren die nicht da? Ich kannte die, habe gefragt, was ist denn los? Gefällt es euch nicht? Oder so, nee, wir haben gar keine Ware. Ja, also teilweise durch Produktion, teilweise durch Brexit. Und das mit dem Local Barley, das, keine Ahnung, wer da angefangen hat, wer der erste Depp war, der gesagt hat, ich zahle jetzt halt da ein Hunderter mehr.
Aber so beginnt es halt dann. Einer macht den ersten Schritt und der Preis ist dann gesetzt und gilt quasi dann als Referenz. Aber ist dir sowas wie jetzt aktuell mit Springbank und Local Barley in deiner Karriere schon mal untergekommen? Weil du bist jetzt auch schon Jahrzehnte dabei.
Ich bin ein alter Sack, vielen Dank, hast du schön umschrieben.
ich hab's nett davon formuliert.
Wunderbar. Wenn du Black Bomer zum Beispiel nimmst, das war ja auch das erste Beispiel, so in der Hinsicht. Das war am Anfang auch ein bisschen slow und dann ging es auch plötzlich völlig durch die Decke. Wahrscheinlich halt auch, weil es nicht mehr so viel gab. Und das mit dem Local Barley ist natürlich auch von vornherein eine künstliche, also nicht künstlich, sondern eine Verknappung, weil es einfach, wenn die das von dem einen Bauernhof da ums Eck kaufen, der hat halt einfach nicht so viel. Also du hast von vornherein ein verknapptes Produkt so angelegt. Ich weiß nicht, ob die da bei Springbank den Marketingaspekt im Hintergrund hatten oder gesagt haben, hey, wir finden das geil und der arbeitet nachhaltig und wir auch und dann machen wir da was draus. Aber wie gesagt, du hast schon recht, es fängt einer an und dann gibt es halt einen anderen, der sagt, oh, den muss ich auch haben und das ist dann so eine Spirale und du darfst ja nie vergessen, diese Auktionen, ich weiß nicht, in Schottland sind es, glaube ich, noch ein wenig günstiger bei Auktionen, als wenn du bei irgendeiner anderen Deutschen kaufst oder so. Aber die haben ja mittlerweile auch ein internationales Publikum. Und wenn ich jetzt irgendwo, was weiß ich, in Taiwan rumsitze und das nicht mehr kriege und mir die Kohle aus den Ohren rausquillt, dann kaufe ich es halt. Ist mir ja egal. Leidtragend sind halt die Leute, die einfach das kaufen, um es zu trinken.
Ich hatte jetzt für die Episode auch mal nachgeschaut, also der Local Barley. Also ich glaube, von der letzten Edition, der lag die UVP bei 90 bis 100 Euro circa, also circa 89 Pfund. Bei eBay aktuell, gut, es gibt natürlich andere Auktionshäuser und auch für Whisky seriösere Auktionshäuser, aber jetzt einfach nur als Referenz, da gab es verschiedene Local Barleys der letzten Edition und die haben Preise zwischen 750 und einer sogar 1200 gewollt. Also innerhalb.
Wollte ich gerade sagen, erzielt oder probiert?
Probiert erstmal. Also die 750 werden erreicht, die 1200 noch nicht, aber selbst 750, also innerhalb von 1 bis 2 Jahren. Ich meine, das haben ja nicht mal Marken wie Outback oder McAllen im großen Stil hingekriegt. Was meinst du, wann da die Spitze erreicht ist?
Da wüsste ich wahrscheinlich ja genau das Wetter, wie es morgen wird, wenn ich das sagen könnte. Also ich bin gerade auch so am Gucken, so ganz insgesamt, Springbank ist ein Beispiel, aber wo geht es insgesamt hin? Weil das ist ja nur eins der Beispiele, es geht ja alles ein bisschen nach oben und manches eben stärker, manches ein wenig weniger. Aber ich glaube, das hält schon noch ein wenig Zeit lang an, weil du halt, also gerade in so insgesamt weltweit unsicheren Zeiten, es gibt ja genügend Leute, die echt Kohle haben, die kaufen sich dann natürlich mittlerweile auch gleich Fässer. Was ich natürlich auch für unsinnig halte, weil was willst du damit am Fass, wenn du es nicht weiterverkaufen kannst und in 10 Jahren weißt du eh nicht, was ist. Aber ich denke, eine Zeit lang geht es schon noch, aber irgendwann ist dann auch Schluss. Ich meine, wenn der UVP schon einen 90er kostet, ich meine, wie alt ist der, 10 Jahre?
10 Jahre, ja.
Naja.
Ja, aber warum gerade Springbank? Weil ich meine, der Markt bzw. die Preise, die stiegen ja in den letzten Jahren sowieso stark an. Also hohe Nachfrage, Brexit, Spekulation. Ja. Aber wenn man sich so die Preischarts mal ansieht, da sticht ja Springbank raus.
Ich weiß es nicht. Also das kann da wahrscheinlich keiner sagen, warum das so ist. Das ist auch, es weiß ja auch keiner, ob nächstes Jahr Schlaghosen in Mode sind oder enge Hosen. Oder übernächstes. Also das ist, glaube ich, ist der gleiche Mechanismus wie Modeerscheinungen oder welche Musik in irgendeiner Form hip ist oder auch nicht. Also das ist also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das in irgendeiner Form groß vorhersehen kann. Es geht ja auch mal schief, sowas. Das vergessen die Leute ja auch. Also gerade wenn du anfängst mit dem UVP, das ist ja auch sportlich, ein 90er für einen 10-jährigen Whisky. Da sage ich dann Mitchells, Dankeschön, ich kaufe lieber beim Herrn Grant von Glenfarclas. Aber wenn du dir überlegst, vor 10 Jahren, wo Diageo mal versucht hat, Mordlach hochzuschrauben, exklusiv und teuer.
Ging ein bisschen in die Hose.
Und das haben sie nach Das haben sie nach 2, 3 Jahren wieder mehr oder minder sang- und klanglos eingestellt. Also da war dann auch schon, hat es nicht geklappt.
Ja gut, weil bei Mordlack, da hatten sie ja, glaube ich, nicht nur die Preise erhöht und Luxus-Image dran, sondern die haben auch gleich noch die Flaschengröße reduziert. Und was viele halt gestört hat, es war halt ja trotzdem Farbstoff drin und es waren halt trotzdem noch viele so Eigenschaften eines Massenprodukts, was du jetzt bei Springbank nicht hast.
Nee, das stimmt. Also da kann man ihnen überhaupt keinen Vorwurf machen. Das ist eine ehrliche Ware.
Ja, aber das Irre jetzt ist ja jetzt auch, also wir reden ja hier auch von wahnwitzigen Preissteigerungen bei Whiskys aus Kernportfolios. Also jetzt nicht nur die limitierten Editionen wie der Local Barley, sondern auch der 15er, der 18er, die haben ja Wahnsinnspreissprünge gemacht, allein in den letzten 12 Monaten. Also ich habe jetzt auch schon von Händlern gehört, die teils gar keine Lust mehr auf Springbank haben, weil geringe Zuteilung, viel Nachfrage, viel Stress und am Ende sogar Beleidigungen.
Was wir beide natürlich nicht, also ich zumindest nicht weiß, ist, das eine ist ja, was werden an Preisen aufgerufen, das andere ist, wie viel Ware geht tatsächlich zu diesem Preis über die Ladentheke. Ich weiß auch nicht, wie viel die von dem Local Barley machen. Ich weiß nicht, ob das irgendwo auf einer Webseite steht, das habe ich jetzt nicht verfolgt. Halt eine begrenzte Menge, aber was ist das? Also
Ich glaube, knapp über 10.000
ein
Flaschen,
paar
12,
Faktoren.
15, sowas um den Dreh.
Naja, gut. Das ist natürlich jetzt nicht so, ja, das irgendwie so eine Zahl hatte ich dunkel im Kopf. Das ist natürlich nicht so viel, wenn du irgendwie einen weltweiten Markt ziehst, beziehungsweise einen Standard- und einen Sekundärmarkt. Aber ich kann die Händler natürlich verstehen, klar, dass die da auch sagen, Moment einmal. Und also das ist ja auch was, worauf die Firmen achten müssen. Im ersten Moment freuen sie sich natürlich, dass ihr Zeug teuer ist, aber dann kann natürlich auch genau der gegenteilige Effekt einsetzen, dass die Leute sagen, nee, das mache ich nicht mehr mit und die Sache links liegen lassen.
Inwieweit sind dann eigentlich auch Investmentbanken an der ganzen Geschichte beteiligt, weil die Nachfrage und damit die Preise nach, ja, die steigen ja ins Unermessliche, was natürlich auch als finanzielles Investment dann natürlich auch auf dem professionellen Sektor auf Interesse stößt. Also ist es mittlerweile mit Springbank oder sagen wir mal generell dem Markt, aber im Fokus auf Springbank, eine systemische Angelegenheit oder doch eher nur von Privatinvestoren getrieben?
Naja, also schau mal, du bist zur Investitionsbank, ja, dann willst du natürlich mit so einem Geschmarrig-Geschäft wie Flaschenverkauf gar nichts zu tun haben. Da willst du deine Kohle irgendwo investieren und willst gesicherte Interest Rate haben und dich möglichst um nichts kümmern. Das heißt, wenn die investieren, dann investieren die eher in eine Brennerei oder in einen Ausbau von einer Brennerei, solche Sachen, aber nicht in so ein kleinteiliges Business wie irgendwie Warenverkauf. Das nicht. Oder und machen ja auch Privatinvestoren. Ich meine, Lindoris Abbey ist ein schönes Beispiel. Die haben ja jetzt dann, wie der Krieg angefangen hat, ist dann der russische Investor irgendwie raus aus der ganzen Firma.
Aber jetzt nochmal zurück zu den professionellen Investments. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Social Media Bereich gucke, alles ja allein zum Beispiel auf Facebook, da ploppen ständig jetzt auch regelmäßig so Whiskey Cask Club oder wer auch ganz sehr viel
Ja.
mediale Aufmerksamkeit betreibt, ist Whiskey and Wealth Club. Also ja, das kannst du in den
Ja. Habe
kannst
ich
ja
auch schon
Flaschen und
gesehen.
sogar Fassinvestments bei denen kaufen oder betreiben und das erfährt ja anscheinend so einen richtigen Boom, dass sich jetzt anscheinend sogar schon spezialisierte Unternehmen wie dieses Whisky and Wealth Club drauf spezialisieren und ja, dem Kunden ein vermeintlich seriöses Whisky Investment anbieten wollen. Was hältst du von sowas?
Also, ich habe die auch nur medial gesehen, habe auch nicht weiter recherchiert, wer da dahinter steht. Naja, persönlich. Nein, ich würde es nicht machen über so. Also, die wollen ja auch was verdienen. Wenn du sagst, du willst dann willst irgendwie 10.000 Euro in Whiskyfässer investieren, dann kannst du auch zu irgendeiner Brennerei rennen, die ja auch gerade die neuen haben ja so Cask-Investment-Programme. Und manche geben dann auch einen Vertrag, dass sie dir zusichern, dass sie es zu einem gewissen Prozentsatz zurückkaufen nach ein paar Jahren von sich aus. Das heißt, du hast nichts damit zu tun. Wenn du als Otto-Normalverbraucher sagst, du willst jetzt irgendwie 5 Fässer Whisky kaufen, was machst du denn dann damit in 5 Jahren? Also wenn es da keiner abkauft, die Fässer, dann musst du es ja irgendwann mal abfüllen oder dein Kapital ist ganz tot. Dann hockst jetzt du da irgendwie in deinem Kuhdorf irgendwo in Norddeutschland und hast plötzlich 5 Fässer Whisky mit insgesamt, was weiß ich, sagen wir mal, 800 Litern hochprozentig. Da musst du irgendwie 1200, 1500 Flaschen Whisky abfüllen. Was machst du denn da damit? Also ich rate davon ab. Auf jeden Fall. Und wenn du so viel Kohle hast, dass du das über so eine Firma machen kannst, die auch was verdient, wenn dir das wurscht ist, ja, dann mach's in Gottes Namen. Aber ich wäre da prinzipiell erstmal vorsichtig.
Und das wird sicherlich auch keine Wohlfahrtsgesellschaft sein. Das heißt, du zahlst deine Provision da dran. Und wie du schon
Ja,
ansprichst, in
klar.
5 Jahren, wenn wir Pech hat, haben wir eine Situation wie in den 80ern. Absolutes genau. Überangebot und dann verkauft man deine Whiskys.
Richtig, absolut. Also dann, das ist das Nächste, dann gibt es vielleicht keine mehr, die das haben will. Also alle, die dir garantieren irgendwie, ja, das ist ein super Investment. Nein, natürlich nicht. Du musst, das ist. Und was man auch nie vergessen darf, da haben wir, glaube ich, ja schon mal drüber gesprochen, weil wenn du einen Goldbarren bei dir am Schreibtisch liegen hast, ja, dann kriegst du den schnell los. Wenn in irgendeinem Lagerhaus in Schottland, jetzt kommen wir wieder zu dem Brexit und Drittland und so weiter, 5 Fässer Whisky rumliegen hast, bis du die erstmal wieder versilberst. Das ist ein ziemlicher Act.
Der schottische Durchschnitt in Sachen Alkoholproduktion für Malt Whisky liegt bei rund 3 Millionen Liter jährlich. Springbank liegt hier deutlich darunter, mit einer Kapazität von 750.000 Litern. Aber selbst die nutzt die Destillerie nicht voll aus und produziert daher deutlich weniger. Wenn man sich jetzt mal Campleton anschaut, ja, also diese kleine unscheinbare Halbinsel im Westen Schottlands, da kann man sich ja irgendwie schwer vorstellen, dass das mal das schottische Whisky-Epizentrum war. Aber von abermals Dutzenden Destillerien, die sich dort wirklich auf engstem Raum gezwängt haben, sind ja dann keine 3 Stück mehr übrig geblieben. Ja,
Zeit lang das Campleton. Darfst du nicht vergessen.
Ja, eben, also so wenig, also weniger als 3, dass das Campleton ja in der Vergangenheit sogar den Status als offizielle Whisky-Region verlor. Mittlerweile sind es zwar wieder genügend, aber bei weitem nicht so viel wie früher. Wie konnte eigentlich so ein Absturz einer ganzen Whisky-Region passieren?
Naja, da sind wir jetzt natürlich, also erst einmal hast du so Geschichten wie Ökonomie, also in den 30er Jahren, nach dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten, gewisse Depressionen oder auch die Weltwirtschaftskrise. Dann hast du die Frage, wo wurden die Whiskys hinverkauft? Ich meine, die Brennereien hat es ja zerrissen zu einer Zeit, wo sowieso, außer du wohnst neben der Brennerei, kein Mensch Single Malt getrunken hat, sondern Blended Scotch. Und wenn du da einen Kunden verlierst, weil der sagt, ich brauche dein Geschmacksprofil nicht mehr oder ich habe jetzt einen anderen, der mir das schneller, billiger liefert aus dem Speyside-Gebiet oder ich nehme irgendwas aus Isla, da brauche ich bloß ein Fass statt 2 von dir, dann ist halt ganz schnell zappenduster und mit den 5 Hanseln, die um deine Brennerei rumwohnen, kannst du halt kein Geschäft machen. Also das ist mal so salopp gesprochen. Ich kenne jetzt nicht die einzelnen Geschichten von den Brennereien der jeweils, aber das ist sicherlich einer der Gründe. Und auch Springbank, weil wir über die reden, ich meine, die waren auch zu in den, was waren das? Lass mal nachdenken. Die haben irgendwie mal Anfang der 30er hatten sie zu gehabt und dann, ja, ich glaube Anfang der, dann haben sie wieder angefangen. Aber auch, wo sie jetzt auf ihren Floor Maltings rumreiten, die haben ja 30 Jahre lang nicht selber gemälzt. Von den 60ern an bis irgendwie, also da muss die Zahlen, muss man nachschauen, aber das ist so, was ich grob im Kopf habe.
Naja, aber aus der Weltwirtschaftskrise, da wo das ganz große Brennereisterben in Campleton war, da ist ja Springbank doch relativ, die hatten es natürlich auch extrem schwer, aber relativ solide rausgekommen. Also es war zumindest einer der wenigen Überlebenden. Aber warum gerade Springbank? Warum nicht irgendeiner anderen der 30 Destillerien?
Naja, wahrscheinlich, weil der Typ, dem das damals gehört hat, genügend Kohle auf der Seite hatte und Liebe zum Whisky und in den Jahren, wo sie zu hatten, nichts anderes gefunden hat. Ich weiß es nicht. Also da muss man die Geschichte von Springbank, die habe ich jetzt nicht en Detail am Schirm, beziehungsweise die von den anderen Brennern. Aber es sind ja viele im Lauf der Zeit auch wieder und kaputt oder haben zumachen müssen. Und scheinbar war insgesamt bei den Blendern die Nachfrage für Campbelltown Whisky nicht so groß. Das ist der einzige Grund.
Aber Ende der 70er bis 80er, da mussten sie ja dann auch nochmal schließen, also einige Jahre sogar. Also den Whisky-Crash in den 80ern hat ja dann Springbank nicht überstanden. Was hat sie damals in die Knie gezwungen, was davor nicht der Fall war?
Wenn ich mir recht entsinne, ging das mit Springbank wieder ein bisschen los, so Ende der 80er, nachdem die Single Malts of Scotland von damals noch UDV oder United Distillers auf den Markt kamen, wo der erste Boom wieder angefangen hat. Naja, machen wir uns mal nichts vor. Das Flavor-Profile von einem Campbelltown Whisky sagt natürlich auch nicht jedem zu. Oder auch diese Liebe jetzt plötzlich zur Isla. Das ist ja auch was relativ Neues. Ich meine, Laphroaig, Friends of Laphroaig hat der Henderson sich ausgedacht, weil ihm die Brennereibesitzer gesagt haben aus Amerika, also entweder du produzierst jetzt mehr oder wir schließen den Laden zu. Und das Gleiche galt natürlich auch für Campbelltown. Das war nicht en vogue, diese Art. Also auch da, wenn wir wieder in den 80ern sind, weltweit gesehen, war immer noch der Blended Scotch das the big thing. Da haben wir in Deutschland mit größter Freude Dimple getrunken. Da gab es einen Dimple Ambassador, das weiß ich noch, und so Geschichten. dass er völlig verschwunden ist. Also es hat sicherlich einfach mit der Nachfrage zu tun, die nicht da war.
Aber in den 80ern, wo er dann dieser große Whisky-Crash war, sind ja vor allen Dingen dann Planet-Whisky-Marken ja, in Mitleidenschaft gezogen worden. Und meines Wissens war ja da
das war Anfang der 80er, ne? Wir sprechen
ja, genau, Anfang
der 80er. Also
genau,
beziehungsweise der war Ende der 70er, es gab halt einfach zu viel. Die hatten zu viel Whisky und dann haben halt so 83 war das, wo viele halt zumachen mussten.
Aber die sind ja dann in den 90ern sogar dazu übergegangen, ihre Gerste selbst zu melzen. Also mit dem Sprung zu kompletter Single-Malt-Produktion sind sie ja dann auf eigene Floor-Malting, also komplett nur auf eigene Floor-Maltings übergegangen.
Ja, bis in die 60er hatten die das auch wie alle anderen und dann haben die natürlich auch wie alle anderen in den 60ern aufgehört und dann haben sie es wieder aufgemacht. Das ist natürlich weiß nicht, wer da damals das zu verantworten hatte. Das war ja ein genialer Marketing-Coup. Also wahrscheinlich war es auch so, die sind ja nicht wirklich groß. Ja, was machen die? 500.000 Liter im Jahr oder sowas, die Ecke. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, das reicht und wir sparen uns das Geld. Wir haben ein paar Arbeiter, denen wir da noch Jobs geben können. Dass das dediziert mit der Qualität des Malzes zu tun hatte, war es am Anfang bestimmt nicht. Weil du kannst ja in der Melzerei genau das kaufen, was du willst. Und wenn du selber melzt, hast du immer die Gefahr, dass was schief geht. Und wenn du es fertig einkaufst, hast du die Gefahr nicht. Wenn du jetzt eine kleine Produktion hast, kannst du das natürlich werblich ausnutzen. Wir machen das so wie früher. Das ist alles wie bei Vatern. Das ist toll. Und du kannst dich ja Späßle machen, wie bei Lafroig, wo sie halt einmal irgendeine Sonderedition machen, nur aus ihrem eigenen Malz. Aber nochmal, du kannst normalerweise bei den Melzereien genau das kaufen, was du willst.
Wenn sie jetzt komplett selbst melzen, was sie jetzt schon seit rund 30 Jahren machen, Wie unterscheidet sich dann eigentlich der normale Springbank 10 Jahre von der Local Barley Variante?
Naja, es ist wahrscheinlich, also ob es eine andere Gerstensorte ist, weiß ich nicht. Ich glaube, Local Barley ist Belgravia, das ist eine, die gerade ein bisschen hip ist. Es legt ja auch immer, es gibt im Vereinigten Königreich gibt es ja so eine Association der Maltsters oder wie auch immer, die haben einen Namen. Die legen auch immer fest, welche Sorten jetzt zum Beispiel gerade angebaut werden sollen und welche nicht und so weiter oder welche neu kommen. Also der sensorische Unterschied, da müsst ihr jetzt nicht beide da haben, was ja beim Local Barley schon mal gar nicht geht gerade. Du darfst ja nie vergessen, du hast eine ganze Handvoll an Einflussfaktoren, wie ist später der Whisky in deinem Glas. Die Gerstensorte ist sicherlich der geringste Einfluss. Also ich habe auch mal im Vorfeld jetzt hier mal noch so mal kurz nachgeguckt, was so Leute aus dem The Science and Technology of Whisky von Pigott oder Whisky Technology Production and Marketing von der Russell, was die so über Malz sagen. Da erwähnt kein Mensch irgendwie, das muss die und die Sorte sein, sondern du hast den Einfluss der Ernte. Du hast den Einfluss, wie gemälzt wird, relativ stark, dann den Einfluss, wie sie fermentieren, wie sie brennen. Das sind alles Faktoren, die sind alle viel wichtiger als diese Sorte. Oder ob das vom Bauern um die Ecke kommt, mit Sicherheit. Also der unterscheidet sich sensorisch, aber deshalb, weil sie da irgendwie im Produktionsprozess was anders gemacht haben. Nicht, weil das Local Barley ist.
Gut, und geschmacklich unterscheidet sich es dann natürlich noch weniger, je älter der Whisky ist. Und wir reden halt jetzt hier von 10, 15, 18-jährigen Whisky, wo sowieso das Fass das aromatische Zepter in der Hand hat.
Ja, bei 10 könnt ihr mir vielleicht noch vorstellen, dass da die Einflüsse, aber die Einflüsse, wie sie es gemacht haben, sind sicherlich größer. Bei 18 Jahren, wenn das, sagen wir mal, wenn die das, die würden alles gleich machen. Und nur die Gerstensorte ist einmal halt vom Bauern um die Ecke und ist Belgravia und der hatte sein lokales Klima. Und der Rest ist vom anderen Whisky, ist es irgendwie aus dem Osten Schottlands, wo ja das meiste Getreide angebaut wird. Es ist ja da rechts von der Spacer, runter Aberdeen, diese ganze Ecke, da wird es ja eher angebaut als auf der Westseite. Also wenn du da, sagen wir mal, der würde ja Standardmalz nehmen von irgendeiner Melzer im Vergleich mit seinem Local Barley und alles andere gleich machen, dann wird man wahrscheinlich schon einen Unterschied bemerken. Aber auch da weißt du wieder nicht, ob das nur daran liegt. Ich habe ich, glaube ich, schon mal erzählt beim letzten Mal. Ich wollte ja mal für meinen Whisky-Club Lafroy kaufen, das ist jetzt nur ein Beispiel, 7-Jährigen, und ich habe 10 Fässer da in einer Reihe liegen gehabt, in dem Warehouse Number One bei Laphroaig, alle am Boden gelegen. Gleicher Tag destilliert, gleiches Batch, gleiche Fässer von Maker's Mark und trotz, also alle Faktoren waren irgendwie gleich, die du gleich machen konntest. Und trotzdem hatte ich in diesen 10 Fässern 3 Geschmacksgruppen. Also jetzt erzählt mir einer, ja, das liegt, der schmeckt deshalb so, weil es Local Barley ist. Ja, ach, blödes Gewarf.
Aber das Interesse an Longrow, weil du jetzt auch gerade die stark getorfte Fraktion mit Laphroaig ansprichst, die bedient ja Springbank Longrow. Auch. Ich meine, wir haben Longrow, stark getorfte Variante, und Springbank hat ja, also die Destillerie Springbank hat ja noch eine dritte Marke, also Hazelburn, die ungetorfte Variante. Ja, richtig. Aber
super, super clever.
Ja, ja, absolut. Qualitativ stehen die Springbank, also der Marke Springbank, nichts nach. Aber sie sind ja trotzdem, haben die ja nicht so einen Boom wie Whiskys der Marke Springbank. Also fehlt da der Name der Destillerie, oder wissen viele einfach nicht, dass diese beiden Marken auch aus der Springbank-Destillerie stammen? Weil ich schaue mir zum Beispiel nur mal den Longrow Peated an, also den Standard von Longrow. Der ist ja nach wie vor zu wirklich vernünftigen Preisen zu bekommen.
Das zeigt, dass dieser Markt, was die Preisentwicklung anbelangt, halt von irgendwelchen Faktoren gesteuert ist, die mit der Sensorik und der Qualität von dem Produkt nichts zu tun haben.
2001 erschien die erste Edition von Springbanks Local Barley Abfüllung. 11 Jahre später, also 2012, veröffentlichte die Destillerie mit Longrow Red die erste Abfüllung der limitierten Red-Serie. Springbank ist ja auch relativ autark, was die Produktion angeht, aber genau das ist ja irgendwo auch das Nadelöhr. Also die können ja rund 57.000 Liter Alkohol produzieren, was in Schottland
ich glaub, jetzt... Ich glaube, das ist schon, das ist aber dann schon Produktionslimit, soweit ich weiß.
Genau, das ist die maximale Kapazität, und selbst das ist ja in Schottland noch vergleichsweise wenig, und selbst die Kapazität schöpfen sie ja nicht aus. Meinst du, die werden in Zukunft manche ihre Prinzipien über Bord werfen, also jetzt zum Beispiel nicht mehr jeden Schritt selbst machen? Also zum Beispiel Malz zukaufen?
Naja, die Frage ist jetzt, du hast ja immer zwei Märkte für so eine Brennerei. Du hast den Markt, wo sie die Sachen selber abfüllen, und du hast den Markt, wo sie Fässer aus sensorischen Gründen an Blender liefern. Schönes Beispiel war Macallan, die vor vielen Jahren gesagt hat, ja, Macallan, alles nur Golden Promise und alles nur Ex-Sherry-Fässer. Und irgendwann haben sie dann gesagt, ach, jetzt machen wir mal eine Mischung aus Ex-Sherry und Bourbon, und haben plötzlich einen 12-Jährigen, 20-Jährigen und sonst wie auf dem Markt gehabt, wo man dann feststellt, ach, die haben offensichtlich doch in Ex-Bourbon-Fässern gelagert, weil sie das halt alles weiterverkauft haben, aber nicht in Flaschen. Das heißt, es kann schon sein, dass Springbank, auch wenn die im Bereich Destillation noch Kapazität hätten, was ich jetzt gerade nicht glaube, dass die dann schon sagen, okay, wir machen jetzt mal noch irgendwie eine Extra-Charge, wo wir das Malz zukaufen, und das geht auf die Seite und wird in 10 Jahren an einen Blender verkauft oder als frisches Destillat an einen Blender verkauft, darf man nicht vergessen. Das ist ja auch was, wo Brennereien, ist ja nicht so, dass Johnny Walker hergeht und sagt, ich kaufe jetzt den 10-Jährigen ab, sondern die sagen halt, hier, liefern wir mal 1000 Fässer von deinem frischen Destillat, oder sie lassen es gleich im Tanker liefern und füllen selber ab. Das gibt es ja auch. Also das kann schon sein, dass die sowas noch machen, aber das weiß ich nicht, und das werden die auch nie sagen. Also wenn du da hingehst und mitkriegen, tust du es auch nicht. Aber möglich ist es freilich.
Ich glaube, die Destillation ist bei denen gar nicht mal so das Nadelöhr, sondern das sind eher die Kapazität der Floor Maltings, dass sie einfach über die nicht mehr schaffen, als sie aktuell schaffen.
Naja, dann wäre es ja ein logischer Schritt. Ich meine, das ist, ist zwar Familienbusiness, aber die müssen ja auch Geld verdienen. Wäre ja ein logischer Schritt, wenn der Chain and Supply Manager von Diageo oder Edrington oder sonst wie auf die zugeht, sagt, du, wir bräuchten mal 100.000 Liter oder 50.000 Liter oder 10.000 von Newmake mit dem und dem Charakter. Könnt ihr mir das liefern? Zu welchem Preis? Und dann können sich die überlegen, ja, das machen wir. Und dann werden sie sicherlich irgendwo das Malz dazu kaufen. Aber das sind halt so Industriegeschichten, die du als Otto-Normaltrinker gar nicht mitkriegst, die da auch wurscht sein können, weil du das sowas ja natürlich auch nie trinkst. Weil solche Fässer, sowas, so ein Fass, also wenn, sagen wir, die würden sowas machen, es tauchen ja ab und zu mal solche Fässer auf, weil die halt in irgendeinem Lagerhaus rumliegen und dann doch nicht gebraucht wurden vom Blender, und dann kauft es irgendein unabhängiger Abfüller. Das passiert ja schon manchmal bei der einen oder anderen Marke. Ich weiß noch, habe ich sogar eine Flasche daheim, muss auch so späte 80er gewesen sein, da gab es von Cattenhead mit schwarzem Etikett einen 11-jährigen Macallan aus dem Bourbon-Fass, wo Macallan noch also ganz stark das Marketinghorn, wir haben nur Sherry geblasen haben. Also das ist danach irgendwo aufgetaucht. Also sowas kann schon immer mal passieren, aber eher am Rande, denke ich.
Aber ist dann die aktuelle Situation für Springbank aus seiner Sicht gut für das Unternehmen? Weil ich meine, die werden ja zum reinen Spekulationsobjekt. Also Stand heute haben die ja mehr mit einem Oldtimer und antiken Möbeln gemeinsam als mit Single Malt Whisky als Genussmittel. Aber letztlich verdienen sie sich damit ja eine goldene Nase, denn die haben ja auch von Destillerieseite in den letzten Jahren die Preise etwas angehoben.
Haben alle. Damit verdienen sie freilich mehr, aber also mit dem, was am Sekundärmarkt passiert, da haben die natürlich relativ wenig Einfluss, halt nur dadurch, wie sie die Produkte selber von Anfang an gering machen. Ob das der Destillerie insgesamt gut tut oder nicht, das entzieht sich, das weiß auch keiner. Also ich denke mal schon, dass die, was man auch immer nicht vergessen darf, die aktuelle Entwicklung ist ja Whisky, der vor 10 Jahren produziert wurde. Also die in ihrer Brennerei denken ja wahrscheinlich in Dekadenschritten voraus. Sehen wir ja, wenn es nicht funktioniert, wie bei Lagavulin, plötzlich gibt es kein 16er mehr. Also, aber die sind natürlich in einem ganz kleineren Maßstab, aber ich glaube nicht, dass denen das langfristig schadet insgesamt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die sind ja, also sagen wir mal so, wenn du deren Geschichte anschaust, die sind ja irgendwie clever durch alle Sachen durchgeflutscht. Daher mache ich mir da auch keine Sorgen um die.
Ja, weil die Situation ist ja die, dass wenn der über den Sekundärmarkt einfach astronomische Preise aufgerufen werden und Springbank.
Dann ist natürlich die Versuchung groß, dass die von sich aus schon im ersten Tag die Preise hochschrauben, weil sie sagen, Moment einmal, das Geld nehmen wir selber mit.
Ja, das geht ja.
Klar, aber da ist sicherlich irgendwann einmal Grenze erreicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn das mit dem Brexit sich mal alles wegen eingegroovt hat und dann gibt es vielleicht noch irgendein Sonderabkommen, dass die Preise mal wieder ein bisschen stabiler bleiben. Aber jetzt gerade, jetzt auch was insgesamt die Nachfrage an Getreide anbelangt, nachdem die Ukraine mehr oder minder wegfallen wird und Russland, da wird natürlich das englische Getreide auch insgesamt teurer. Ich meine, die schottischen Bauern und Melzer und sonst wie, ich glaube so 50% knapp geht in die Melzer, geht in Whisky, was die anbauen. Der Rest ist halt noch für Bier oder sie verkaufen es irgendwo. Ja. Aber ist die Frage, wie sich das verschiebt, weil da machen sich auch erstmal Preise.
Aber ist das jetzt so eigentlich realistisch, dass Springbank so ins Portfolio eines großen Konzerns getrieben wird? Weil mit Investments ließ sich ja die Produktion erhöhen und damit der Preis stabilisieren.
Naja, Produktion erhöhen mit Investments, ich glaube, das ist nicht ihr Problem gerade, sondern die müssen da neue Produktionsstätte bauen. Platz ist da nicht wirklich, ja. Das ist schon optimal ausgenutzt. Naja, das mit so einem Investor ist, also erst einmal ist es die Frage, für den Endverbraucher, ist es schlecht oder gut für den Endverbraucher? Wenn du so ein Beispiel nimmst wie Bruchlettich, wo ein Investor eingestiegen ist, eben Rémy Martin, auch ein Familienbetrieb, das sehe ich jetzt nicht unbedingt als schlecht an, weil das Portfolio ein bisschen konsolidiert wurde, die Qualität gleichbleibend ist und nicht immer so viel Wahnsinn. Und die haben die ja auch halbwegs gelassen in allen Dingen. Das könnte bei Springbank auch passieren, aber das ist natürlich, nachdem es ein Familienbusiness ist, eine ganz private Entscheidung von dem Menschen, der da die Mehrheit hat. Ob der jetzt sagt, ja, ich habe keine Erben oder ich bin jetzt alt und ich will jetzt nur noch fischen, mich nervt das alles. Das glaube ich jetzt in dem Fall von Springbank natürlich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass die schön weitermachen. Aber sicher ist es nicht. Aber das ist, ich weiß schon, das wird in der Fangemeinde immer gern verteufelt mit einem großen Konzern. Die machen natürlich auch viel Sachen, die zweifelhaft sind. Aber es muss nicht automatisch was Schlechtes sein. Also ganz generell ist natürlich so billiger, da müssen wir uns darauf einstellen, wird es mit dem Whisky nicht. Wenn wir Glück haben, bleibt es gleich. Aber dass das mal irgendwie zurückgeht, das glaube ich nicht, ja. Was die Preise anbelangt.
Gibt es eigentlich eine Marke bei der das als nächstes kommen könnte, also die Entwicklung von Springbank, also eine Marke, die ähnliche Entwicklung machen könnte wie Springbank, also ähnliche Preissprünge macht wie die Marke, also die quasi ähnliche Voraussetzungen hierfür erfüllt?
Ja, gute Frage. Was man halt nicht so weiß, ist, was passiert mit den ganzen kleinen Neuen, also sowas wie Lindores Abbey oder Holyrood oder auch Arthur Murchan, was ist da so Ding. Das andere, was meines Erachtens nach wie vor underrated ist, ist sowas wie Glenfarclas, auch ein Familienbetrieb, ähnlich strukturiert auch wie Springbank, in Deutschland ja beim gleichen Vertrieb, beim Hanseatischen Weinhandelskontor. Da kann es auch mal sein, dass der John Grant irgendwann mal sagt, jetzt mal gucken, ja, was mache ich mit meiner Firma. Und die sind natürlich, sowohl die Mitchells als auch die sind natürlich schon bemüht, es auch wenn dann in Hände abzugeben, wo ihr Erbe bewahrt wird. Also ich kann mir dann zum Beispiel eher vorstellen, dass eine Firma wie von, also wenn du große siehst, dass eher sowas wie Glenfiddich da Interesse hat, was auch ein Familienbetrieb ist, als was als dass er an die Art, als dass jemand an die Art schon verkaufen würde, wo du halt einfach sagst, das ist ein internationaler großer Spirituosenkonzern.
Lieber Bernhard, ich danke dir vielmals für deine Zeit und die interessanten Einblicke in Springbank.
Ja, bitte.
Bernhard Schäfer ist Whisky-Experte und einer von wenigen Keepers of the Quaish in Deutschland. Möchtest du jetzt mehr über Springbank erfahren und die Risiken, die einige Privatinvestoren gerade eingehen, dann findest du unseren umfangreichen Hintergrundbericht unter iFaSpirits.com/Whisky-Club. Deinen Zugang zum Clubbereich, den kannst du 30 Tage kostenfrei testen. Viele Grüße und bis nächste Woche. Slán živá.